Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, vor Jahren kannten wir einen belgischen Pater namens Guido Gockel. Manche erinnern sich noch an ihn vielleicht. Guido Gockel, ein Belgier. Er war im Auftrag einer katholischen Missionsgesellschaft viele Jahre auf Borneo gewesen. Leider ist Verena jetzt nicht da, die auf Borneo geboren ist. Pater Guido hat uns so manche Episode aus dieser Zeit erzählt. Zum Beispiel, dass die Leute im Urwald noch nie jemanden gesehen hatten, der sich abends am Fluss die Zähne putzte. Und dass sie es schick fanden, sich alle der Reihe nach mit seiner Zahnbürste ebenfalls über die Zähne zu schrubben. Er selber fand das weniger schick. Aber deswegen erzähle ich jetzt nicht von ihm. Eine andere Episode spielt nachts im Kanu auf dem Fluss. Sie waren unterwegs gewesen und nun auf der Heimfahrt. Und es war so stockdunkel, dass er gar nicht sehen konnte. Nicht die Hand vor den Augen. Wie man sich da orientieren konnte, das war ihm schleierhaft. Aber dann entdeckte er ganz in der Ferne einen leichten Schimmer auf dem Wasser. Das war die Spiegelung der Lichter ihres Dorfes. Damit hatte er einen Orientierungspunkt. Das Ziel ihrer Fahrt leuchtete schon vor ihnen auf. Nun wusste er, dass sie gut ankommen würden. Genau das wollen unsere beiden Texte sein, die wir gerade gehört haben, von der Verklärung Jesu und von der Erscheinung des verherrlichten Herrn vor Johannes. Orientierungspunkte, Lichtschimmer im Dunkel, Anhaltspunkte für die Fahrt, das Ziel vor Augen. Die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, durften für einen kleinen Moment einen Blick hinter die göttliche Kulissen tun und Jesus in seiner Herrlichkeit sehen. Sie sahen, wie Jesus plötzlich von innen her durchleuchtet und durchstrahlt wurde vom göttlichen Licht. Das wird ihnen unvergesslich geblieben sein, vielleicht sogar ein Strohhalm zum Festhalten in ihrer dunkelsten Stunde in Gethsemane und unter dem Kreuz. Und nun darf Johannes in hohem Alter Jesus noch einmal so sehen. Was er schaut und wie er es beschreibt, das leuchtende Angesicht, die weißen Kleider, die schneeweißen Haare, die Augen wie Feuerflammen, das ist genau die Erscheinung von seiner Zeit auf dem Berg. Johannes darf Jesus sehen in seiner Herrlichkeit. Und diesmal vergeht die Vision nicht gleich wieder, sondern es knüpft sich eine Botschaft daran. Das ganze Buch der Offenbarung, es entfaltet sich eine Schau, eine Perspektive, das heißt ein Durchblick durch den letzten Gang der Weltgeschichte bis hinein in die endgültige Vollendung, wenn Gott alles in allem sein wird. Das ist der Lichtschimmer in dunkler Zeit, der uns Orientierung gibt und das Ziel anzeigt. Das ist das Licht, nach dem wir Ausschau halten dürfen, um unseren Weg zu finden. Das galt damals und das gilt heute. Denn dunkel war schon die Zeit des Johannes. Er sagt es ja selbst, er ist bedrängt mit den anderen, also die Christen haben Verfolgung erlitten, er, wie die anderen auch, an die er schreibt, er ist verbannt auf die Insel Patmos, weil er das Wort Gottes verkündet und Jesus bezeugt hatte. Er ist Mitgenosse, so heißt es wörtlich, an der Geduld in Jesus. Geduld heißt im Griechischen drunter bleiben, ausharren, aushalten. Das ist eine Last, unter der er nicht wegläuft, sondern unter der er drunter bleibt, weil, das ist die Kehrseite, er auch Anteil hat am Reich Gottes, an der Königsherrschaft Gottes. Und auch wir sind des Johannes Mitgenossen, im Drunterbleiben und im Reich Gottes. Dass auch unsere Zeit neben vielem Positiven auch viel Dunkelheit bringt, das wissen wir, das muss ich nicht aufzählen. Wohin sich alles entwickeln mag, politisch, in unserem Land oder weltweit, im Nahen Osten oder wirtschaftlich, global oder digital, sind Fragen, die große Sorgen heraufbeschwören können. Da gibt uns die Vision des Johannes einen Lichtschimmer auf dem Fluss unseres Lebens, einen Orientierungspunkt, dass wir wegschauen können von diesen Dingen, die uns bedrängen, das Wissen um das Ziel und um den, der am Ende steht und die Herrschaft haben wird, Jesus Christus, der gekreuzigte, der auferstandene und erhöhte Herr. Nachdem Johannes ihn geschaut hat, stellt er sich selber vor. Wer ist er? Zunächst sagt er, ich bin der Erste und der Letzte. Das bedeutet, er umspannt die ganze Weltgeschichte, von der Schöpfung an bis zu ihrer Vollendung. Er war schon, bevor etwas war. Er ist und er wird sein, wenn nichts mehr so ist, wie wir es heute kennen. Er bleibt. Das ist ein großer Trost. Die Weltgeschichte, wie es auch ablaufen mag, läuft nicht außerhalb von Gott ab, sondern hier steht der Herr der Geschichte. Er ist der Lebendige. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten, wurden die Frauen am Ostermorgen gefragt. Viele suchen ihn heute bei den Toten, auch die Theologen, den Jesus von damals, den Jesus von Nazareth, den Jesus, der das große Vorbild war, der Lehrer, Jesus der Mensch, der früher einmal gelebt hat. Er ist aber nicht hier, er ist auferstanden, sagen die Engel. Er hat einmal gesagt, dass der Vater ihm gegeben habe, Leben zu haben aus sich selbst. Das kann kein Mensch von sich behaupten, Leben zu haben aus sich selbst. Das hat nur Gott, der die Quelle des Lebens ist, ja, der das Leben selbst ist. Und das hat er Jesus gegeben. Er ist deshalb der Lebendige und nicht der Tote. Und das heißt, am Ende der Zeit steht auch nicht der Tod, auch nicht der Wärmetod der Erde, sondern es steht das Leben am Ende der Zeit. Und der Herr setzt noch nach. Ich war tot, sagt er. Hier erinnert er an seine menschliche Natur, an sein Leiden und sein Sterben. Aber er fährt fort und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Wer so von sich reden kann, ist der Herr der Geschichte. Denn er hat alle Höhen und die tiefsten Tiefen durchmessen, die es gibt. Und ist nun in der Schlüsselposition. Er hat die Schlüssel des Todes, der Unterwelt hieß es, glaube ich, in unserer Übersetzung. Aber er hat die Schlüssel nicht, um hinter uns zuzusperren, sondern um aufzuschließen. Um die Gefangenen zu befreien, er ist ja der Erlöser, er löst die Ketten, auch die Ketten des Todes. Er ist der Retter, der selbst in diese dunklen Orte der Unterwelt Licht gebracht hat. Das ist die befreiende Perspektive unseres Textes. Jesus selbst, der Herr des Lebens, wird am Ende der Zeit als Herr des Lichtes wiederkommen. Er wird die Welt vollenden. Er zerteilt den Vorhang der Dunkelheit vor uns, damit wir sein Licht sehen und Hoffnung haben. Was das praktisch heißt? Ja, das steht dann in den Kapiteln 2 und 3 im Buch der Offenbarung. Dort werden die 7 Gemeinden, die eingangs schon erwähnt wurden, angeschrieben und jeder einzelnen Gemeinde stellt sich Jesus noch einmal persönlich vor. Und all die Attribute, von denen wir gerade gehört haben, die 7 Leuchter, die 7 Sterne, das zweischneidige Schwert, die flammenden Augen, die Schlüssel des Todes, das kommt nun alles wieder vor, aber aufgeteilt auf die einzelnen Gemeinden. Und da folgen dann auch Auswertungen der Gemeindesituation und Anweisungen für ihr Verhalten. Das kann ich in dieser Predigt natürlich nur noch kurz streifen, sonst müssten wir eine Bibelarbeit über die Offenbarung halten. Wäre auch sehr spannend, aber passt jetzt nicht. Der Gemeinde in Ephesus wird gesagt, dass Jesus der ist, der unter den 7 Leuchtern wandelt. Die Leuchter bedeuten die Gemeinden, letztlich die weltweite Kirche. Das heißt, dass Jesus in seiner Kirche gegenwärtig ist. Als der Heilige, als der Erhöhte, als der Kommende ist er da, in seiner Kirche, in seiner Gemeinde und bei uns. Er ist da, als der, der das Dunkel überwunden hat. Und er tadelt die Gemeinde von Ephesus, dass sie die erste Liebe verlassen habe. In meiner Vorbereitung habe ich eine meiner Predigten von 1988 hervorgekramt. Ich habe die alle aufgehoben. Es hilft mir manchmal bei der Vorbereitung. An der Stelle nicht. Da habe ich diese Umkehrung zur ersten Liebe ziemlich moralisch ausgelegt. Da habe ich Fragen gestellt wie, was ist mir wichtig? Wer oder was steht bei mir an erster Stelle? Wo erwarte ich Erfüllung? Was bestimmt mein Glück? Es heißt ja bekanntlich, wo dein Herz ist, da wird auch dein Schatz sein. Solche Fragen sind natürlich wichtig und sie sind auch richtig. Aber wenn wir sie falsch verstehen, laufen sie darauf hinaus, dass wir irgendwie unsere Liebe zu Jesus aufbessern müssen. Dass unsere Liebe nicht genügt. Dass wir also umkehren zur ersten Liebe, irgendwie Jesus mehr lieben sollten. Inzwischen sehe ich das anders, denn unsere Liebe genügt nie. Mit einem solchen moralischen Programm kommen wir an kein Ende und sind am Schluss bloß deprimiert. Ich meine, die erste Liebe ist nicht die Liebe, die wir haben, sondern die Liebe, die er hat. Im ersten Johannesbrief heißt es, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist die erste Liebe. Die Liebe Jesu zu uns, die Liebe Gottes zu uns. Und zu dieser Liebe dürfen wir und sollen wir immer wieder zurückkehren. Das gibt uns Licht in der Dunkelheit. Und diese Liebe ist da, ist in Jesus da und für jeden, der sie sucht, bereit. Ich muss aufhören. Nur kurz, die Augen wie Feuerflammen bedeuten, dass er Durchblick hat, dass er alles durchschaut. Das kann Gericht bedeuten. Aber wiederum im ersten Johannesbrief steht, wenn uns unser Herz verklagt, ist er größer als unser Herz und er kennt alles. Gerade weil er alles durchschaut, verklagt er uns nicht. Gerade weil er alles erkennt, liebt er uns und ist barmherzig. Da ist Vergebung angedeutet. Der Blick der tiefen Barmherzigkeit Gottes. Das zweischneidige Schwert ist das Wort Gottes. Daran dürfen wir uns orientieren, daran dürfen wir festhalten. Die Gemeinde, der das gesagt wird, erhält Lob, weil sie am Bekenntnis festhält und am Namen Jesu. Das ist auch unsere Orientierung. Am Namen Jesu festhalten, am Bekenntnis zu ihm und zum dreieinigen Gott. Und so konvergiert letztlich alles immer wieder zu einem einzigen Punkt. Jesus, der Herr der Vollendung, der Herr des Lebens, der Herr der Liebe, der auf uns zukommt und unser Leben jetzt schon trägt, ausrichtet, aufrichtet, uns ermutigt, uns heilt. Jesus, der Herr, er hat und er ist die erste Liebe, auf die wir immer wieder zugehen dürfen. Auch jetzt nachher im Abendmahl.